Live auf der Lehramt. Da steht dann der Aussteller The Land Baden-Württemberg und schreibt Hashtag bester Job der Welt, Lehrkraft werden in Baden-Württemberg. Aber Lehrkraft bleiben in Baden-Württemberg oder überhaupt Lehrkraft bleiben in Deutschland und Lehrkraft gesund bleiben, darum geht's nicht. Auch wenn du an die Stände der Verbände gehst oder der GEW, Lehrergesundheit ist kein Markt, der dort stattfindet. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir eine kleine Nachlese zur Didakta Bildungsmesse 2025 in Stuttgart. Vielleicht hast du es mitbekommen, die Didakta hat dieses Mal vom 11. bis 15.02. in Stuttgart stattgefunden und die alterniert ja immer zwischen den Standorten Stuttgart und Köln. Also nächstes Jahr im März wird sie wieder in Köln sein. Ja, und dieses Mal war ich zum ersten Mal in Stuttgart mit dabei und war 2 Tage auf der Messe, komplett von morgens bis abends vor Ort, davon einen Tag mit Teammitgliedern. Und ja, meine Eindrücke dieser Messe möchte ich dir heute einmal in einem kleinen Wrap-up schildern. Vielleicht hast du es mitbekommen, die Berichterstattung rund um die Bildungsmesse, die dieses Mal unter dem Thema Demokratiebildung stand, war unfassbar dominiert von der Tatsache, dass die AfD auf der Didakta einen Stand hatte. Dazu auch noch ein paar Worte gleich. Wenn du diese Folge hörst, dann ist die Bundestagswahl 2025 schon gelaufen und wir haben wahrscheinlich die ersten Hochrechnungen, mit denen man jetzt umgehen muss. Ich nehme die Folge aber vor der Bundestagswahl auf, in der Woche vor der Bundestagswahl. Das heißt, wir sind mitten im Wahlkampf. Ja, und dass da dann die AfD einen Stand hat, das ist natürlich denkbar unglücklich. Kleines Understatement. Und die ganze Messe hat sich vorwiegend darum gedreht, sich dazu zu verhalten. Hätte man vielleicht auch vorbeugen können, indem man Parteien grundsätzlich ausgeschlossen hätte. Wie gesagt, zu dem Thema komme ich gleich noch. Grundsätzlich einmal zur Didakta. Das ist natürlich ein wichtiger Termin für die gesamte Bildungsbranche. Man kommt da zusammen und es ist wie ein großes Klassentreffen. Die Leute, die man sonst über Social Media kennt, denen man folgt oder mit denen man sonst in schriftlichem Austausch ist oder vielleicht auch mal lose telefoniert, die trifft man da in der Regel vor Ort. Von daher ist das natürlich, wenn man Teil der Bildungsbranche ist, im Grunde ein gesetzter Termin. Da muss man hin und auch daran haben sich natürlich jetzt wieder die Geister gespalten, weil es sehr laute Boykottaufrufe gab, auch von einigen Teilhabern und Influencern der Szene, die durchaus dann zur Frontenbildung beigetragen haben. Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder, der da hingeht, hat seine Gründe und jeder, der da wegbleibt, hat seine Gründe. Ich finde es äußerst problematisch, wenn der ja Gott sei Dank größtenteils demokratisch denkende Teil unserer Gesellschaft und auch der Lehrerschaft die Energie jetzt dafür verwendet, sich gegenseitig zu zerfetzen in dem Ringen um Positionierung zu rechten Gesinnungen, zur AfD. Und wenn sich dadurch Fronten bilden zwischen den Woken und den noch Wokeren und man eigentlich dann nur noch um sich selbst kreist, statt um das Problem. Nun denn, die ganze Veranstaltung stand im Licht dieser Scheiße. Und ich musste mir das natürlich auch mit eigenen Augen angucken. In Halle 7 gab es dann diesen Stand der AfD, etwa 20 Quadratmeter groß, ja, mit den üblichen Bannern und Parolen gegen Inklusion und was auch immer. Und einem kleinen Glücksrad, an dem man drehen konnte. Dann stand da drauf, mit der AfD kann man nur gewinnen. Keine Ahnung, was da als Tombola ausgesetzt wurde. Und dieser Stand war auch recht gut besucht. Jetzt weiß man natürlich nicht, sind das Personen, die an diesem Stand kritische Fragen stellen und tatsächlich in den Dialog mit den ParteifunktionärInnen gehen möchten, die da stehen? Oder gab es da tatsächlich dann eben auch ernsthaftes Interesse? Die Prozente der AfD müssen ja irgendwo herkommen, ne? Also Statement, der Stand war ziemlich gut besucht und die AfD hatte sich da als Aussteller, als einzige erste Partei positioniert. Wie das zustande gekommen ist, ist mir ein Rätsel, ob da jemand so bräsig war, das einfach durchzuwinken, dass diese Partei da einen Stand anmelden darf, oder let's face it, über die Messeaussteller entscheidet nicht nur der Didakta-Verband e.V., sondern die Messe ist halb in Trägerschaft des Landes. Also who knows, ob da nicht irgendwelche gewichtigen Connections bedient wurden, damit die AfD dann Stand kriegt. Keiner weiß es. Auf jeden Fall gab es bisher noch nie einen Parteienstand auf der Didakta. Und man hätte gut daran getan, Parteien eigentlich grundsätzlich auszuschließen, so wie es jetzt fürs nächste Jahr auch geäußert wurde. Also ab dem nächsten Jahr stellt da keine Partei mehr aus. Man hat dann die anderen Parteien nachgeladen, nachdrücklich, um ein Gleichgewicht herstellen zu können. Und dementsprechend war da so eine ganze Parteiencluster, Ausstellerbuchteninsel von CDU, SPD, Grüne, Linke und AfD und Volt. Ich glaube, jetzt habe ich keine vergessen. Genau, die dann entsprechend da nebeneinander standen und ansprechbar waren. Mir ein Rätsel, was die eigentlich auf der Didakta verloren haben, insbesondere in Zeiten des Wahlkampfes. Man hätte den ganzen Verein, jegliche Partei, da einfach aussperren müssen, meiner Meinung nach. Denn wie sah das letztlich aus? Dieser Stand der AfD wurde rund um die Uhr bewacht von in der Regel bis zu 10 PolizistInnen. Die standen dann da so ein bisschen inkognito mit 20 Meter Luftlinie drumrum um den Stand, um vor Übergriffen wahrscheinlich zu schützen bzw. eingreifen zu können. Also da waren Security-Personenschützer und dann eben auch PolizistInnen stationiert. Jeden Tag um 12 Uhr gab es eine Großdemo vor dem Stand. Das heißt, dass BesucherInnen und auch AusstellerInnen da aufgezogen sind mit Sprechchören. Ja, dementsprechend kannst du dir vorstellen, hat man versucht, irgendwie Normalität zu wahren im Ausstellerbusiness, aber man musste sich natürlich dazu positionieren, ne? Es gab ganz viele Talks zum Thema Demokratiebildung, es gab Buttons, die auslagen, Didakta für Demokratie, hat sich alles ein bisschen schal angefühlt. Und letztlich ist das für die Didakta natürlich unfassbar rufschädigend und geschäftsschädigend gewesen. Vielleicht hast du auch verfolgt, dass Marina Weißband, eine Publizistin, würde ich sagen, die jetzt auch im Rahmen des Ukraine-Krieges schon vielfach das Aufsehen auf sich gezogen hat, die zur Bildungsbotschafterin der Messe gekürt werden sollte, diesen Preis abgelehnt hat. Marina Weißband ist Politikerin und Diplompsychologin. Sie war mal im Bundesvorstand der Piratenpartei, ist aber jetzt Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist auch Publizistin und sie stammt aus der Ukraine, wo sie geboren wurde und wo sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen im Rahmen der Tschernobyl-Katastrophe dann mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen ist sozusagen. Sie ist Jüdin, musste sich in der Vergangenheit immer wieder gegen antisemitische Tendenzen verteidigen und sie ist Schirmherrin des Projekt Aula, ein Demokratiebildungsprojekt, das man an seine Schule holen kann, schon ab Klasse 5, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und eben als Schirmherrin für dieses Projekt Aula sollte sie den Preis bekommen als Bildungsbotschafterin. Ich habe mir das angeschaut, weil ich dachte, wow, Marina Weißband, tolle Frau. Vielleicht weißt du, wir persönlich, ganz privat, haben vor 3 Jahren ein paar ukrainische Frauen in unser Privathaus aufgenommen, die immer noch bei uns wohnen, seit 3 Jahren. Wie Familienmitglieder mittlerweile. Und wir überbrücken täglich die kommunikativen Gaps, die mittlerweile immer kleiner geworden sind, weil sie jetzt schon ganz gut Deutsch sprechen. Das heißt, wir sind selber täglich sehr konfrontiert mit dem Schicksal der Ukraine, weil wir Menschen kennen, deren Angehörige vor Ort bombardiert werden, wo wir täglich die Fotos, die Videos sehen von nächtlichen Flugabwehrraketen und sonst was. Wir kennen diese Leute und dementsprechend habe ich Marina Weißband schon viel in TV-Debatten erlebt und verfolgt und dachte, tolle Frau, muss ich mir angucken. Und dementsprechend war der Plot-Twist groß, als sie diesen Preis abgelehnt hat, was aber nur konsequent ist und was ich gut finde. Es hatte sich im Vorfeld wohl schon angekündigt, weil sie versucht hat zu erwirken, dass die AfD im Vorfeld ausgeladen wird. Ging aber nun nicht. Vielleicht ging es ja doch. Wer weiß. Auf jeden Fall wurde es so dargestellt, naja, ist eine gewählte Partei, kann man nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Für mich ist das eine Grundsatzfrage. Lässt man Parteien per se zu oder nicht? Das selektive Auslassen halte ich auch für schwierig. Man darf sich da auch nicht nur über rechtsextremistische Tendenzen unterhalten, sondern muss sich auch über Linksextremismus unterhalten. Von daher war es ein unfassbarer Fail, gerade auch in dieser Wahlkampfsituation, Tür und Tor für diese Debatte zu öffnen. Wie dem auch sei, Marina Weißband war da, hat die Veranstaltung nicht von vornherein boykottiert, hat aber dann die Bombe platzen lassen und diesen Preis, der im Übrigen auch mit 3000 Euro dotiert war, abgelehnt. Die Rede war eine absolute Gänsehautrede, wurde mit Standing Ovations honoriert. Schau sie dir an, du findest die auf dem YouTube-Kanal von Marina Weißband. Hätte für meinen Geschmack alles nicht sein müssen und hätte ich einen Ausstellerstand gehabt, hätte ich mich auch noch doppelt und dreifach geärgert. Denn kannst du dir ausrechnen, was kostet so ein Ausstellerstand für einen kleinen Aussteller? Also ich rede jetzt nicht über die großen Westermann Klett und wie viele Hunderttausende, die in so eine Messe pumpen, aber so ein Kleinstaussteller, wie ich das vielleicht gewesen wäre, der hätte 10.000 Euro bezahlt für diese ganze Messe. Also du fängst an mit einem Ausstellungsstand für 9 Quadratmeter, dafür zahlst du 3.500 Euro. Und dann kommen ja noch diese ganzen Ausstellungsmaterialien dazu, die du dir fertigen lassen musst, die Giveaways, die Mitarbeitergehälter, die Mitarbeiter, die da natürlich massenhaft Überstunden kloppen, die Anreise, das Hotel, die Verpflegung. Du bist als Kleinstaussteller für so eine Messe mal eben 10.000 Euro los und weißt natürlich auch gar nicht, was kommt da im Gegenwert dabei rum. Gewinnst du dabei Neukunden? I don't know. Mit unserem Thema, das ist sowieso kein Laufkundschaftsthema, Lehrkräfte in der Krise, ne? Also für uns lohnt sich das nicht nach meinem jetzigen Stand. Wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann auf der Didakta. Aber wäre ich ein Kleinstaussteller gewesen und hätte 10.000 Euro für diese Messetage bezahlt, alter Schwede, das darf sich der Didakta e.V. nicht leisten, sowas Geschäftsschädigendes, wo auch noch Boykottaufrufe sind. Mein Gott, ey, es gab sogar mobile Fahrzeugsperren vorm Eingang der Messe. Und am gleichen Tag ist ja in München auch noch einer in eine Demo gerast. Es ist so verrückt alles. Ah. Lasst mich aber noch ein bisschen inhaltlich über die Messe sprechen. Wie gesagt, ich war 2 Tage komplett auf der Messe unterwegs, davon am zweiten Tag mit Teammitgliedern aus unserem Team Probst. Und wir haben diesen Messe-Touching Point dafür genutzt, um uns mit KundInnen aus dem süddeutschen Raum zu treffen. Gar nicht mal nur aus dem Süddeutschen, fällt mir gerade auf. Aus Berlin, aus NRW waren auch einige dabei, denn so eine Messe zieht natürlich überregional die Leute an. Und hey, das bietet sich einfach an, dass wir mit den Personen, mit denen wir sonst ja nur online arbeiten, wenn sie doch ohnehin da sind, auch mal abklatschen. Ne? Von daher haben wir uns getroffen und wir waren eine richtig große Runde hinterher aus fast 20 KundInnen mit Team, haben dort Kaffee getrunken, uns ausgetauscht und alle mal wieder festgestellt, wie motivierend das ist, wenn man mit Gleichgesinnten zusammensitzt und sich nicht erklären muss, warum man mit ganz anderen Augen über diese Messe geht und sich vielleicht manchmal fühlt wie ein Alien, wenn man angesprochen wird, sind Sie Lehrerin? Ja, und dann bekommt man irgendein Produkt präsentiert, wo man doch eigentlich schon längst denkt, ach, ich will das alles nicht mehr. Und genau Diese Experience kennen natürlich unsere Kundinnen und Kunden und schätzen das sehr, wenn man sich dann auch mal offline kennenlernt. Vielleicht weißt du, dass wir mittlerweile fast deutschlandweit KundInnen Offline-Stammtische haben. Das heißt, dadurch, dass wir überregional digital arbeiten, gibt es natürlich bestimmte Ballungsräume, wo dann Kundinnen und Kunden sich treffen und wo dann wirklich Freundschaften entstehen, wo man sich immer wieder zum Kaffee trifft oder auf ein nettes Kaltgetränk. Und das ist einfach wunderbar, das mitzuverfolgen, wie unsere digitale Arbeit dann eben doch im Real Life auch Menschen zusammenführt. Dementsprechend, ja, wir haben uns da getroffen mit aktuellen KundInnen, aber wir haben auch einige Stände besucht von Ausstellern, wo wir ehemalige Kundinnen und Kunden besuchen durften bei ihrem neuen Arbeitgeber. Denn natürlich gibt es Personen, die die Seiten wechseln, raus aus der Schule hin zu einem Arbeitgeber, der Dienstleister oder Ausstatter oder Tech-Betreuer oder Fortbilder für Schule ist. Und das ist dann natürlich immer besonders schön, wenn man auch 1, 2, 3 Jahre nach der Zusammenarbeit sieht, die Leute sind rundum zufrieden und immer noch überzeugt, dass der Schritt aus dem Schuldienst ein guter war und sie entwickeln sich bei ihrem neuen Arbeitgeber, haben neue Ziele, Dinge, die sie sich vorher gar nicht hätten vorstellen können. Ja, das sind so die Dinge, die unsere persönlichen Highlights als Team sind. Und natürlich möchte ich dir auch noch kurz ein Thema mitgeben, das mich als Coach immer ein bisschen trifft auf dieser Art von Messe. Und das ist die Tatsache, dass das Thema Lehrergesundheit und Coaching eigentlich nicht stattfindet auf diesen Messen. Was findet statt? Natürlich werden Lehrkräfte angesprochen als Multiplikatoren, als Fachpersonen, die sie ja sind, ne? Und man holt sie ab mit Schulungen über KI oder mit bildungsphilosophischen Debatten über Lernen heute und Lernen in der Zukunft. Man packt Lehrkräfte bei ihrem Idealismus. Man packt sie bei ihrem Perfektionismus. Es geht um tolles Material, um all die Ideen, die man umsetzen könnte, wo man natürlich darauf spekuliert, dass Lehrkräfte das vielleicht der Schulkonferenz vorschlagen als Lehrwerk oder sich das privat anschaffen. Es gibt unfassbar viel kostenfreies Material, was man da abgreifen kann. Lehrkräfte kommen in Heerscharen mit Rollkoffern in der Absicht, kostenfreies Material abzugreifen. Also zum Beispiel der Samstag auf der Messe ist ja der am stärksten besuchte Tag, ist ja klar, weil Lehrkräfte sind unter der Woche in der Regel im Unterricht. Aber am Samstag kommen halt die meisten Lehrkräfte, ne? Das ist da der Rollkoffertag. Das weiß man schon als Aussteller. Da wird alles abgegriffen, was nicht nied- und nagelfest ist. An vielen Gegenständen kleben sogar Aufkleber. Bitte lass mich hier, ich bin ein Ausstellungsstück. Ja, weil Lehrkräfte natürlich einstecken. Ist so. Man kommt aus dieser Welt, wo alles was kostet, wo man privat in die Tasche greifen muss für Materialien. Da ist man froh, wenn man auf der Didakta mal ganz viel einsacken kann. Und das wird dann natürlich gnadenlos auch so gemacht. Wenn du dir jetzt die Angebote auf der Didakta anschaust, welche Art von Aussteller findest du da, dann gibt es natürlich den Tech-Bereich, also alles, was in Richtung Software geht oder auch Hardware-Ausstattung. Dann gibt es natürlich Fachraumausstatter im Tech-Bereich, also sei es die Ausstattung für die Physiksammlung, für die Chemiesammlung, für den Werkraum oder der Keramikbrennofen für den Kunstraum. Also es gibt Dinge, da kommst du gar nicht drauf, aber natürlich haben die mit Schule zu tun, bis hin natürlich zu Sitzmöbelausstellern, überhaupt Konferenzmöbel, Flüsterecken. Gibt offenbar Schulen, die sowas haben. Also meine nicht, aber es gibt tolle Raumkonzepte mit den entsprechenden Möbeln und Ausstellern, die du da anschauen kannst. Das sind allerdings die schlecht besuchten Hallen, also insbesondere diese Tech-Halle, Halle 1. Wer läuft denn da durch? das spricht ja eigentlich nur einen Schulträger an. Denn der Schulträger ist derjenige, der entscheidet über Anschaffungen, Technologien, eine Schulleitung auch. Jetzt gerade im Digitalpakt, da wurden die Leute mit Budgets ausgestattet, die gilt es zu verballern. Aber die Tech-Halle, da verirrt sich das normale Fußvolk an Lehrerschaft, Fußvolk in Anführungszeichen, nicht so stark hin wie in diese sehr materialorientierten Ausstellerhallen. Und das ist für Tech-Aussteller auch gar nicht so attraktiv aus meiner Beobachtung. Vor 20 Jahren, als ich das erste Mal auf der Didakta war, als Referendarin oder damals noch als Studierende, da gab es noch unfassbar große Ausstellerstände von Apple und Microsoft. Gibt es heute nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr für Apple und Microsoft, obwohl sicherlich die allermeisten Tablet-Klassen mit Apple-Geräten bestückt sind. Aber es ist für mich doch wirklich sehr auffällig, dass Apple da komplett unterrepräsentiert ist und eben die großen Tech-Firmen sich da nicht hinstellen, sondern eher die Ausstatter, also die Zwischenmittelsmänner, Mittelsfirmen und natürlich die Schulsoftware-Anbieter, ne? Vom digitalen Schulbuch über die schulische Selbstverwaltungssoftware, über den Lehrerplaner bis hin zum digitalen Schulbuch. Und dann ist natürlich das Thema der Stunde KI. KI, Materialerstellung, Positionierung zu KI im Unterricht. Also es geht rund um KI. Das war letztes Jahr auf der Didakta schon so. Natürlich, das sind die Themen, in denen Geld steckt. Und nach wie vor ist das Lehren schon ein offline-orientiertes Business, wenn man so will. Es geht natürlich ganz viel um haptisches Material, also um Bücher, um Rechenlegekästen, um Stempel, um Bälle, um Handpuppen, um whatever. Und dann gibt es da noch einige Stiftungen und außerschulische Bildungsträger. Und dann gibt es natürlich die Verbände und die GEW. Und das sind die einzigen, die Lehrkräfte als Personal adressieren, als Arbeitnehmer. Alle anderen Anbieter adressieren Lehrkräfte als Multiplikatoren und Fachleute und als Idealisten. Also es geht natürlich um Inhaltliches, um das Potenzial, Geld zu verdienen, damit dass eine Lehrkraft das Material interessant findet, es selbst kauft oder zur Anschaffung empfiehlt. Lehrkräfte als Arbeitnehmer mit deren Bedürfnissen, die finden kaum statt auf der Didakta, was eigentlich verrückt ist anhand des Lehrermangels. Ja, da steht dann der Aussteller The Land Baden-Württemberg und schreibt Hashtag bester Job der Welt, Lehrkraft werden in Baden-Württemberg. Aber Lehrkraft bleiben in Baden-Württemberg oder überhaupt Lehrkraft bleiben in Deutschland und Lehrkraft gesund bleiben, darum geht's nicht. Auch wenn du an die Stände der Verbände gehst oder der GEW, da geht's ganz viel um Rechtsberatung natürlich, guter Einstieg nach dem REF, Rechte und Pflichten der Schulkonferenz, keine Ahnung, ne? Du kannst dir da alle möglichen Rechtskladden abgreifen. Lehrergesundheit ist kein Markt, der dort stattfindet. Es gibt den einen oder anderen Resilienz-Talk, dass man auf einem Podium mal jemanden hört, der auch über Gesunderhaltung von Lehrkräften spricht. Aber das Thema hat in der Breite da einfach keine Lobby. Und ich kann es auch verstehen, es ist unfassbar komplex für einen Dienstleister, da Fuß zu fassen. Denn wer wäre denn der Adressat? Also zu Recht reagieren Lehrkräfte mit Zynismus, wenn man ihnen mit Yogakursen um die Ecke kommt, für die sie letztlich selber in die Tasche greifen müssen oder wo sie dann mal einmal im Schuljahr irgendwen da haben, der mit ihnen eine Matte ausrollt und eine geführte Meditation macht. Zu Recht stößt das auf Zynismus. Wer ist denn in der Verantwortung für Lehrergesundheit? Ja, das Thema liegt irgendwie so rum. Aus meiner Sicht wird das weder von Schulträgern noch von Dienstherren als ein solches in ihrer Verantwortung wahrgenommen. Und was macht man denn dann? Also engagiert man außerschulische Dienstleister und die schickt man dann in die Schulen? Also es ist einfach, der Markt gar nicht dafür da. Beziehungsweise der Bedarf ist da, aber der Markt ist ein wilder Westen, der ist nicht reglementiert. Es gibt hier einen Coach, da einen Burnout-Präventionsmenschen, hier eine Yoga-Lehrerin. Organisiert ist das Ganze nicht. Letztlich ist die Lehrkraft privat darauf zurückgeworfen, ins eigene Portemonnaie zu greifen. Und das ist natürlich auch das, wovon wir im Lehrkräfteentwicklungscoaching leben. Besser wäre es, es gäbe aus meiner Sicht ExpertInnen-Pools von kuratierten Coaches und Präventionsangeboten, wo dann Schulbudgets drauf verwendet werden können. Es ist total schwierig, sich als Privatperson oder als Schule, die was für Lehrergesundheit tun möchte, einen Dienstleister an Land zu ziehen. Man weiß nicht, wer ist das und Preise und wer kümmert sich überhaupt drum. Es wäre so viel sinnvoller, wenn es kuratierte Pools gibt seitens der Dienstherren, wo man dann Weiterbildungs- oder Präventionsangebote oder Resilienz-Talks oder Coaches sich in die Schule holen kann. Also eine Verzahnung der hochprofessionalisierten, hochspezifischen Angebote der freien Wirtschaft mit öffentlichen Geldern. Ne? Also dass es Pools gibt, wo man dann mit Fortbildungsbudgets drauf zurückgreifen kann. Findet aber nicht statt. Und letztlich gibt es nicht das Bewusstsein dafür, dass man Lehrkräfte binden und pflegen muss, denn hey, sie sind ja verbeamtet, sie bleiben von alleine, auch wenn man sie schlecht behandelt, sie bleiben einfach, das siehst du an den Quoten. Also in NRW haben letztes Jahr zwar eine ganze Menge Lehrkräfte gekündigt, aber hochgerechnet auf die Gesamtlehrkräftezahl sind das 0,2%. 0,5%, die kündigen. Und wenn du dann diese Bosch-Studie zur Lehrerzufriedenheit dir durchliest, 40% aller Lehrkräfte denken ans Aufhören. Hey, das ist schon eine große Lücke zwischen denen, die es durchziehen und denen, die daran denken, ne? Also offensichtlich gibt es den Bedarf an Präventionsangeboten und an Coaching. Und es müssten ja auch beileibe gar nicht alle aussteigen. Aber es wäre sinnvoll, wenn man Angebote an die Schulen holt. Ist aber nicht notwendig, weil die Leute sind ja verbeamtet und dann nimmt man dann eher in Kauf, dass man sie verschleißt und für den Schadensfall einspringt, nämlich wenn die Leute dann dienstunfähig werden und man ihnen die Frühpension bezahlen muss. Ne? Gleichzeitig muss man sich auch fragen, angenommen man hätte Coaching-Angebote in Schule, was ist denn das Ziel dieser Coaching-Angebote? Ja, okay, Stärkung der Resilienz, aber Entwicklungsförderung kann es schon mal nicht sein, denn das System lässt ja kaum Entwicklung zu. In Einzelfällen ist das möglich, dass man dann irgendwie eine Karriere im Schulsystem macht. Aber das ist überhaupt nicht in der Fläche möglich, nicht an jeder Schulform, nicht für jede Lehrkraft, nicht mit jeder Fächerkombination. Denn es gibt natürlich Leute, die will man im Unterricht halten. Da will man gar nicht, dass die rausgehen aus Unterricht und irgendwie wegbefördert werden. Und so sehen wir das täglich in unserer Arbeit, dass Leuten die Versetzungsanträge nicht bewilligt werden, weil Mangel ist. Dass Leute nur ihr eines Kernfach unterrichten dürfen, dass denen die Weiterbildungen nicht erlaubt werden. Also das Schulsystem ist ein Entwicklungshemmer. Warum sollte man Entwicklungscoaching anbieten? Man braucht Unterrichtsversorger. Man braucht nicht Leute mit Zielen und Visionen. Ja, natürlich braucht man die irgendwie schon für die Schulentwicklung, aber bitte nicht zu viele. Hier kann sich ja nicht jeder einfach entwickeln. Wir brauchen ja auch noch Leute, die 40 Jahre lang einfach im Klassenraum zufrieden sind. Ja, da müsste man dann an Laufbahngestaltungsmodelle ran, die Karriere im Klassenraum auch ermöglichen. Aber hey, Coaching-Angebote auf der Didakta findest du nicht, weil wozu Entwicklungscoaching? In dem Thema Lehrergesundheit, Resilienz, Coaching, da steckt einfach nicht genug Geld. Es ist ein total frustrierender und komplexer Markt für Dienstleister. Die Budgetverantwortung und überhaupt die Verantwortungen für das Thema sind ungeklärt. Wer ist es? Schulträger, Land, Schulleitung, Lehrkraft. Da gibt es keine Konzepte und da gibt es kein Budget. Dementsprechend sind die nicht auf der Didakta. Geh mal auf eine HR-Messe, auf eine Human Resources-Messe, wo es um Personalmanagement geht. Da sind 30, 40, 50% aller Angebote rund um Arbeitnehmergesundheit, rund um Eingliederungsmanagement, rund um Benefits, rund um Führungskräfteentwicklung, rund um Arbeitskräfte halten. Gut, das ist natürlich eine spezifische Personalmesse. Da geht es um den Metablick auf bestimmte Branchen. Wie können wir die Leute halten? Wie können wir sie rekrutieren? Wie können wir sie entwickeln, damit sie dann auch bleiben? Dieser Blick, der fehlt mir auf der Didakta, wo Lehrkräfte einfach nur als potenzielle Multiplikatoren zum Abkaufen von Material angesprochen werden. Aber Lehrkräfte als Arbeitskräfte, die man pflegen muss, die man erstmal gewinnen muss, entwickeln muss, pflegen muss, halten muss, sie auf lange Sicht resilient machen muss und gucken, wie halten wir die auch bei der Stange, damit sie auch morgen noch, wenn sie so richtig kompetent sind und jahrelange Arbeitserfahrung haben, damit sie auch dann noch bleiben und immer noch wissen, wofür sie das hier tun und immer noch neue Ziele haben. Das findet nicht statt in Schule. Und das ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen. Auch letztes Jahr habe ich eine Didakta-Folge gemacht, die Folge 92. Hör gerne mal rein. Und das wird sich auch nächstes Jahr so wiederholen. Falls es dich interessiert, ich habe dazu einen Fachartikel geschrieben, der in der aktuellen Ausgabe der Pädagogik vom Belz Verlag zu lesen ist. Also wenn du das hier hörst, die Folge wird im Februar veröffentlicht. In der jetzigen Februar-Ausgabe der Pädagogik vom Belz Verlag findest du einen Artikel von mir, wo ich mich über diese Aspekte auslasse, wie man Lehrkräfte eigentlich halten könnte. Aber dieses Bewusstsein ist schlichtweg noch nicht gereift. Vielleicht bin ich meiner Zeit da voraus. Who knows? Vielleicht ist das in 10 Jahren eine andere Branche. Für heute setze ich hier einen Punkt. Das waren meine Reflexionen zur Didakta 2025. Nächste Woche kehren wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Kernthema, Lehrkräfte in beruflichen Veränderungsprozessen. Wenn du in der Zwischenzeit unsere Hilfe benötigst, you know where to find us, isabelprobst.de. Ich sage an dieser Stelle eine schöne Woche. Tschüss.